willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 23. April und mein Name ist Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr reinhört und heute wieder dabei seid. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir beginnen heute das Buch Richter und lesen von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 5. Wie die Stämme Juda und Simeon ihr Gebiet eroberten. Was nach dem Tod Josuas geschah. Die Israeliten fragten Jahwe: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter in den Kampf ziehen? Jahwe antwortete: Der Stamm Juda soll es tun. Ich gebe das Land in seine Gewalt. Da sagten die Männer von Juda zu ihren Brüdern aus dem Stamm Simeon: Kommt mit und helft uns im Kampf um das Gebiet, das uns zugeteilt worden ist. Wir werden euch dann auch im Kampf um euer Gebiet helfen. Da schlossen sich die Männer von Simeon Juda an. Sie zogen in den Kampf und Jahwe schenkte ihnen den Sieg über die Kanaaniter und Perisiter. Bei der Stadt Besek schlugen sie ein Heer von 10.000 Mann. Dabei stießen sie auch auf deren König Adoni-Besek. Als dieser merkte, dass sein Heer geschlagen war, floh er. Doch sie verfolgten ihn und nahmen ihn gefangen. Dann hackten sie ihm die Daumen und die beiden großen Zehen ab. Da sagte Adoni-Besek: 70 Könige ohne Daumen und große Zehen haben unter meinem Tisch die Abfälle aufgelesen. Jetzt hat Gott mir dasselbe Schicksal bereitet. Seine Leute brachten ihn dann nach Jerusalem, wo er starb, denn die Männer von Juda griffen auch Jerusalem an und eroberten es. Sie töteten die Bewohner und steckten die Stadt in Brand. Ein paar Anmerkungen, und zwar: die Kanaaniter waren die Bewohner des Landes Kanaan auf dem Gebiet des heutigen Israel. Sie besaßen eine gemeinsame Sprache, Religion und Kultur, waren politisch aber in viele Kleinkönigtümer und Stadtstaaten zersplittert. Daher spricht Adoni-Besek, was so viel heißt wie der Herr von Besek, auch von 70 Königen. Und die Stadt Jerusalem wurde in Brand gesteckt, aber offenbar wurde nur ein Teil der Stadt und nicht die Zitadelle erobert. Erst 400 Jahre später, zur Zeit Davids, wurde Jerusalem endgültig für die Juden erobert. Danach kämpften sie gegen die Kanaaniter, die das Bergland bewohnten, den Negev, das heiße Land im Süden, und die Schefela, das Hügelland im Westen. Anschließend griffen sie die kanaanitischen Bewohner der Stadt Hebron an, die damals noch Kirjat Arba hieß, und besiegten die Sippenverbände Sheshai, Achiman und Talmai. Dann zogen sie gegen die Stadt Debir, die damals noch Kirjat Sefer hieß. Dort sagte Kaleb zu seinen Truppen: Wer Kirjat Sefer erobert, bekommt meine Tochter Achsa zur Frau. Kalebs Neffe Otniel, er war der Sohn von dessen jüngerem Bruder Kenas, eroberte die Stadt. Daraufhin durfte er Achsa zur Frau nehmen. Als sie ihm zugeführt wurde, rang sie ihm die Erlaubnis ab, gleich noch ein Stück Land von ihrem Vater fordern zu dürfen. Dann glitt sie von ihrem Esel und Kaleb fragte: Was hast du? Sie erwiderte: Wenn du mich schon in den heißen Negev verheiratet hast, dann gib mir auch noch ein paar Wasserbecken als Segensgeschenk dazu. Da schenkte ihr Kaleb die oberen und die unteren Teichanlagen bei Hebron. Eine Anmerkung: Kaleb versprach demjenigen, der die Stadt eroberte, seine Tochter zur Frau. Der Sieg im Kampf war eine Möglichkeit, den Brautpreis zu bezahlen. Die Nachkommen von Moses Schwager, das waren Keniter, waren mit den Männern Judas aus der Palmenstadt aufgebrochen und in das Steppengebiet gezogen, das im Süden von Arad liegt. Als Halbnomaden hielten sie sich im Gebiet Judas auf. Dann halfen die Männer Judas ihren Stammesbrüdern von Simeon, die Kanaaniter in Zephat zu besiegen. Sie vollstreckten den Bann an der Stadt und nannten sie Horma, Bann. Doch die Städte Gaza, Aschkelon und Ekron mit den dazugehörigen Gebieten konnten die Männer Judas nicht einnehmen, denn die Bewohner der Küstenebene hatten eiserne Streitwagen. So konnten sie sie nicht vertreiben. Jahwe half ihnen aber, das Bergland zu erobern. Nach der Anordnung Moses wurde dann die Stadt Hebron Kaleb zugesprochen, der die drei Sippen der Anak-Söhne von dort vertrieben hatte. Doch die Jebusiter, die Bewohner Jerusalems, wurden auch von den Männern des Stammes Benjamin nicht vertrieben. Bis heute leben sie dort unter den Benjaminiten. Der Norden Kanaans wird nur zum Teil erobert. Auch die Männer der Josefsstämme Ephraim und Manasse zogen los und griffen Bethel an. Jahwe stand ihnen bei. Zuerst erkundeten sie die Stadt, die damals noch Luz hieß. Als die Späher einen Mann herauskommen sahen, hielten sie ihn fest und sagten: Wenn du uns einen Zugang in die Stadt zeigst, werden wir dich belohnen. Er zeigte ihnen eine Stelle, wo sie eindringen konnten. Auf diese Weise eroberten die Männer der Josefsstämme die Stadt. Sie töteten alle Einwohner mit dem Schwert, doch den Mann und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Der zog daraufhin ins Land der Hethiter und gründete eine Stadt, die er Luz nannte, wie sie heute noch heißt. Der Stamm Manasse vertrieb die Einwohner dieser Städte nicht, Bet-Shean, Taanach, Dor, Jibleam und Megiddo, mit allen Ortschaften, die dazugehörten. Die Kanaaniter setzten alles daran, in dieser Gegend wohnen zu bleiben. Als die Israeliten dann stärker wurden, verpflichteten sie sie zu Zwangsarbeiten, vertrieben sie aber nicht. Auch der Stamm Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht aus der Stadt Geza, denn sie hielten durch und blieben mitten in seinem Gebiet ansässig. Der Stamm Sebulon vertrieb die Einwohner von Kitron und Nahalal nicht, sodass die Kanaaniter auch unter ihnen wohnen blieben. Später jedoch verpflichtete man sie zu Zwangsarbeiten. Der Stamm Ascher vertrieb die Einwohner von Akko und Sidon nicht und auch nicht die von Mahaleb, Achsib, Helba, Afek und Rehob. Deshalb lebten die Leute von Ascher mitten unter den Kanaanitern, die in der Gegend wohnen blieben, weil man sie nicht vertrieben hatte. Der Stamm Naphtali vertrieb die Einwohner von Bet-Shemesh und Bet-Anat nicht, sondern lebte in seinem Stammesgebiet mit den Kanaanitern zusammen. Sie mussten ihnen jedoch Zwangsarbeiten leisten. Als die Männer des Stammes Dan in die Ebene vordringen wollten, wurden sie von den Amoritern ins Hügelland zurückgedrängt. Die Amoriter konnten sich in Ha-Heres, Ayalon und Schalbim behaupten. Als die beiden Josefsstämme später die Oberhand gewannen, verpflichteten sie sie zu Zwangsarbeiten. Die Grenze zum Gebiet der Amoriter verläuft von der Skorpionensteige bis nach Sela und darüber hinaus. Ihr könnt in der neuen evangelistischen Übersetzung selbst auch die ganzen Anmerkungen zu den verschiedenen Städten und Gebieten euch nochmal nachlesen, da gibt es ganz viele Erklärungen dazu. Der Engel Jahwes. Der Engel Jahwes kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt: Niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen, nie. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen: Ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch. Als der Engel Jahwes das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf und begannen zu weinen. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, die Weinenden. Dort brachten sie Jahwe Opfer. Aus dem Lukas-Evangelium lesen wir von Kapitel 4, die Verse 14 bis 30. Ein Prophet gilt nichts im Heimatort. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden, und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Ist das nicht der Sohn von Josef? Fragten sie. Da sagte er zu ihnen: Sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilf dir selbst, und denken, du musst auch hier bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was wir von Kapernaum gehört haben. Aber ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es 3 Jahre und 6 Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als sie das hörten, gerieten alle in der Synagoge in Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Die Psalmen 90 und 91. Vergänglichkeit, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, in jeder Generation warst du unsere Wohnung. Noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du, Gott, da und bleibst in alle Ewigkeit. Du machst die Menschen wieder zu Staub und sprichst: Ihr Menschenkinder, kehrt zurück, denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern verging, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, es ist wie ein Schlaf. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen sprost. Am Morgen blüht es und wächst es auf, am Abend ist es welk und verdorrt. Durch deinen Zorn vergehen wir, durch deinen Grimm sind wir bestürzt. Unsere Sünden liegen offen vor dir, was wir versteckt haben, bringst du ans Licht. All unsere Tage schwinden durch deinen Zorn, und unsere Jahre vergehen wie ein Geräusch. Unser Leben enthält 70 Jahre, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und was uns bedeutsam erscheint, ist Mühe und Last, denn schnell geht es vorbei und wir fliegen davon. Wer kennt denn die Macht deines furchtbaren Zorns? Wer rechnet denn wirklich damit? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Kehr doch wieder um, Jahwe, wie lange zürnst du noch? Hab Erbarmen mit uns, deinen Dienern. Sättige uns mit deiner Güte am Morgen. Dann sind unsere Tage mit Freude und Jubel erfüllt. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns niedergebeugt hast. So viele Jahre, wie das Elend um uns war. Lass an deinen Dienern sichtbar werden, was du tust, an ihren Kindern deine Herrlichkeit. Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass gelingen, was wir tun. Psalm 91. Unter dem Schutz des Höchsten. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der tödlichen Pest. Mit seinen Schwingen behütet er dich. Unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild. Du musst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, dem Pfeil, der dir am Tag entgegenfliegt, der Seuche, die durchs Dunkel schleicht, dem Fieber, das am Mittag glüht. Auch wenn 1000 neben dir fallen, 10.000 rings um dich her, dich erreicht es nicht. Du siehst es noch mit eigenen Augen, wirst sehen, wie er die Gottlosen bestraft. Wenn Jahwe deine Zuflucht ist, dann hast du den Höchsten zum Schutz dir erwählt. Dann wird dir nichts Böses geschehen und kein Unheil kommt in dein Haus. Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu behüten, wo immer du gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Kobras, Junglöwen und Schlangen zertrittst du dabei. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich achtet, schütze ich ihn. Wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei, hol ihn heraus und bring ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben und lasse ihn schauen mein Heil. Sprüche 13, die Verse 24 und 25. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Doch wer ihn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Wer Gott recht liebt, hat satt zu essen. Doch der Magen der Gottlosen bleibt leer. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben, die steht in Psalm 18, Vers 31. Gottes Weg ist vollkommen. Und dazu aus Markus 4, die Verse 26 bis 28, da sagt Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und weiter reinhört, wenn wir weiterlesen. Und zum Abschluss möchte ich euch den folgenden Segen geben. Gott, segne uns, dass wir die Tür finden, die zu dir führt. Segne uns, dass du die Tür öffnest und uns den Zugang zu dir gibst. Segne uns, dass wir wagen, einzutreten und nicht zurückscheuen. Amen.